Er betastete die Ränder des Fensters, roch daran, trat in die warme Schwüle auf der anderen Seite und sah sich wortlos um. Das Kreischen der Affen, das Zwitschern der Vögel, das Sirren der Insekten, das Quaken der Frösche und das unaufhörliche Tropfen der kondensierenden Feuchtigkeit kam Will, der vor dem Fenster stehen geblieben war, unnatürlich laut vor. Dann kehrte Jorek zurück. Er sah zu, wie Will das Fenster schloss und wollte noch einmal das Messer haben. So dicht hielt er sich die silberne Klinge vor die Augen, dass Will schon Angst hatte, er könne sich damit schneiden. Der Bär untersuchte das Messer lange, dann reichte er es zurück.
»Ich hatte recht. Dagegen hätte ich nichts ausrichten können.«
Sie gingen weiter, ohne viel zu reden, was beiden recht war. Jarek Bernison fing eine Gazelle und fraß sie. Das zarte Fleisch überließ er Will, der es über einem Feuer briet. Ein anderes Mal kamen sie an ein Dorf, und während Jarek im Wald wartete, tauschte Will eine seiner Goldmünzen gegen grobes Fladenbrot, etwas Dörrobst, außerdem Stiefel aus Jackleder und eine Weste aus einer Art Schaffell, denn nachts wurde es empfindlich kalt. Will fragte auch nach dem Tal mit den Regenbogen. Balthamus half ihm dabei. Er nahm die Gestalt einer Krähe an, wie der Dämon des Mannes, mit dem der Junge sprach, und half den beiden, einander besser zu verstehen. So bekam Will einige hilfreiche Hinweise. 3 Tage mussten sie noch gehen. Sie näherten sich ihrem Ziel. Andere auch. Lord Asriel Streitmacht, die gerobbte Schwadron und der Tankzeppelin hatte die Öffnung zwischen den beiden Welten erreicht, die Stelle, wo der Himmel über Svalbard aufgerissen war. Die Soldaten hatten noch einen langen Weg vor sich, aber sie flogen ohne Pause, außer wenn die gerobbte aufgetankt werden mussten. 2-mal täglich nahm ihr Befehlshaber, der afrikanische König Ogunwe, Kontakt mit der Basaltfestung auf. Er hatte an Bord seines Gyropters einen Galivespia mit einem Magnetsteinresonator und durch ihn erfuhr er genauso schnell wie Lord Asriel von den neuesten Entwicklungen. Was er hörte, gab Anlass zur Sorge. Die kleine Spionin Lady Salmakia hatte aus einem Versteck mitbekommen, wie die beiden mächtigsten Behörden der Kirche, das geistliche Disziplinargericht und die Heilig-Geist-Gesellschaft, beschlossen hatten, ihre Meinungsverschiedenheiten zu beenden und ihr Wissen zu vereinen. Die Gesellschaft besaß einen schnelleren und erfahreneren Alethiometristen als Fra Pavel, und dank ihm wusste das geistliche Disziplinargericht jetzt genau, wo Lyra sich aufhielt und mehr noch, dass Lord Asriel eine Streitmacht zu ihrer Befreiung entsandt hatte. Das Gericht hatte sofort eine Zeppelinflotte zusammengestellt, und noch am selben Tag ging ein Bataillon der Schweizer Garde an Bord der bewegungslos über dem Ufer des Genfersees schwebenden Luftschiffe. Beide Seiten wussten also, dass die andere ebenfalls zur Höhle im Gebirge unterwegs war, und beide spürten, dass der, der zuerst dort eintraf, einen Vorteil errang. Aber noch keinen entscheidenden. Lord Asriels Gyropter waren zwar schneller als die Zeppeline des geistlichen Disziplinargerichts, doch mussten sie weiterfliegen und waren von der Geschwindigkeit des Tankzeppelins abhängig. Und noch eins galt es zu bedenken: Wer zuerst bei Lyra war, musste sich den Rückweg gegen die andere Streitmacht freikämpfen. Die Soldaten des geistlichen Disziplinargerichts hatten es in dieser Hinsicht leichter. Sie brauchten Lyra nicht lebend zurückzubringen. Sie hatten den Auftrag, sie zu töten. Der Zeppelin, in dem der Vorsitzende des geistlichen Disziplinargerichts saß, beförderte ohne dessen Wissen noch 2 weitere Passagiere. Chevalier Thierlys hatte über den Magnetsteinresonator Anweisung erhalten, sich zusammen mit Lady Salmakia an Bord zu schmuggeln. Sobald der Zeppelin im Tal ankam, sollten sie sich unabhängig und noch vor den anderen zur Höhle begeben, in der Lyra gefangen gehalten wurde, und sie, so gut es ging, beschützen, bis König Ogunwe mit seiner Streitmacht eintraf und sie fortbringen konnte. Lyras Sicherheit hatte Vorrang vor allen anderen Überlegungen. Sich an Bord des Zeppelins zu schmuggeln, war für die Spione, nicht zuletzt wegen der Ausrüstung, die sie tragen mussten, sehr gefährlich. Zur Ausrüstung gehörten neben dem Magnetsteinresonator vor allem zwei Insektenlarven und der Proviant. Die geschlüpften Insekten ähnelten Libellen. Doch unterschieden sie sich von denen, die die Menschen in Wills oder Lyras Welt kannten. Sie waren zum Beispiel viel größer. Die Gallivespier züchteten sie, und jeder Stamm hatte seine eigene Variante. Der Stamm von Chevalier Tialis züchtete kräftige, rot-gelb gestreifte und sehr gefräßige Tiere, wohingegen Lady Salmakia ein schlankes, schnell fliegendes Insekt mit einem metallisch-blau schimmernden Körper versorgte, das im Dunkeln leuchtete. Alle Spione waren mit solchen Larven ausgerüstet. Mittels einer sorgfältig dosierten Ernährung mit Öl und Honig konnten sie sie entweder in einer Art Schlafzustand halten oder rasch zu ausgewachsenen Insekten heranreifen lassen. Tialis und Salmakia hatten dazu je nach Wind etwa 36 Stunden Zeit. Etwa so lange sollte der Flug dauern und die Insekten mussten geschlüpft sein, bevor die Zeppeline landeten. Hinter einer Strebe fanden der Chevalier und seine Gefährtin einen Winkel, in dem sie sich verstecken konnten, während der Zeppelin beladen und aufgetankt wurde. Dann begannen die Motoren zu dröhnen und das luftige Gebilde erzitterte. Das Bodenpersonal kappte die Haltetaue und die 8 Zeppeline stiegen zum Nachthimmel auf. Die Gallivespier hätten den Vergleich als tödliche Beleidigung aufgefasst, aber sie versteckten sich mindestens so gut wie Ratten. Aus ihrem Versteck konnten sie viel von dem, was an Bord geredet wurde, belauschen. Außerdem hielten sie stündlichen Kontakt mit Lord Rokey an Bord des Gyroptes von König Ogunwa. Nur eines blieb ihnen an Bord des Zeppelins verborgen, denn der Vorsitzende sprach nicht davon: die Existenz des ausgesandten Mörders Pater Gomez, dem bereits im Voraus die Sünde vergeben worden war, die er begehen würde, wenn das geistliche Disziplinargericht mit seiner Mission scheiterte. Pater Gomez befand sich an einem ganz anderen Ort, und ihm folgte niemand.